Geht's euch gut? Mir geht's gut. Ich fange damit an, ich habe mir Gedanken gemacht, womit fange ich an, und da hatte ich die Antwort. Bevor ich überhaupt mit irgendwas anfange, erzähle ich Zeugnis von mir, wie ich zu Gott gekommen bin. Und diese Geschichte hat mein gesamtes Leben vollständig verändert und so geprägt, dass ich das jedem wünschen kann. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen mit 8 Geschwistern. Und ihr kennt die Zeit, ich wurde in die Kirche gezwungen. Ich wollte das nicht als Kind. Mir war es langweilig. Ich habe da geschlafen. Ich habe alles Mögliche dran getan, damit die Zeit vergeht, und habe den Ausweg gesucht. Es ist, wie es ist. Und ich wurde halt gezwungen von Eltern. Und dann irgendwann mal mit 14 habe ich beschlossen, jetzt ist gut, Eltern. Ihr könnt reden und machen, was ihr wollt. Ich mache mein eigenes Ding, ich werde die Welt ausprobieren und ich habe keine Lust mehr auf das, was ihr da macht. Und so begann das Ganze. Ich fing an zu rauchen, ausprobiert, abhängig geworden. Und das erste Mal, als ich Alkohol getrunken habe, das war auch mit 14, und gleich ins Krankenhaus gekommen. Gleich Überdosis mit meinem Freund, und also das war an der Grenze, also wir waren alkoholvergiftet beide. Und dann, als ich wiederkam, dachte ich, das nie wieder, das, aber das waren nur 2 Tage und dann habe ich wieder weitergemacht. Und dann fing das Leben so, es ging so weiter, dass wir jedes Wochenende immer was zu feiern hatten und diese Sauferei, diese ständige Sauferei, Sonntag schon als Teenager und ja, jedes Wochenende, Samstag, Freitag, Sonntag, sogar Sonntag manchmal. Und dann mit 17 fing ich an, Gras auszuprobieren. Und davor war ich derjenige, Jungs, wenn ihr versucht, das Zeug zu euch nehmen, ihr kriegt es mit mir zu tun. Ich war so ein Feind dagegen, ne? Und dann aber trotzdem, weil ich Probleme hatte, irgendwann mal fing ich selber das Ding, also das Gras, an zu rauchen. Ich habe es angefangen, öfters zu konsumieren, bis es dann irgendwann mal zu täglicher Sucht wurde. Und ich ging zur Schule, kam nach Hause und die ersten Gedanken, ich muss dahin, ich muss rauchen, ich brauche das Zeug. Es geht nicht anders. Und ich kam dann spät abends nach Hause, alle schlafen, damit sie mich bloß nicht sehen, so wie ich aussehe. Mit diesen Augen. Und dann irgendwann mal haben wir beschlossen, alle zusammen ein richtig zu feiern mit Jungs. Und in der Zeit hat meine Mutter gebetet und gefastet über 2 Wochen. Und das auch für mich. Und ich wusste das nicht. Ich bin erst später hintergekommen. Und an dem Abend haben wir uns Kumpels versammelt und wir haben das Zeug besorgt, das Gras, und haben einen geraucht. Und dann sind wir aus dem Haus gegangen und zack, wie Blackout. Ich wusste gar nichts mehr, wo wir waren, was wir gemacht haben. Wir waren irgendwo im Dorf unterwegs. Und dann war die Wolke da. Die Herrlichkeit Gottes war über mir. Das ist nicht in Worte zu fassen. Das war so heftig. Das war so heftig. In dem Moment war ich so hellwach. Meine Sinne waren so gespitzt. Und ich wusste absolut, was gerade passiert. Ich habe absolut verstanden, wer mit mir spricht. Und das war der himmlische Vater, der konkret mit mir gesprochen hat. Das war eine Atmosphäre, die war so schwer, da konntest du Gott einfach nicht leugnen. Versteht ihr? Ihr konntest Gott in dem Moment nicht leugnen. Du siehst Gott an und... Versteht ihr, was ich meine? Wir kommen gleich dazu. Wie kann ich diesem Gott mein Leben nicht geben? Ich sehe ihn. Versteht ihr, was ich meine? Ich erlebe ihn. Hey. Es fällt dann auch leicht, das Leben Gott zu geben. Und Gott sprach zu mir, und zwar in alles in diesem Moment, hat er zu mir gesprochen. Das ist so seine Zeit. Er sprach zu mir, Juri, du stehst jetzt an einem Weg. Du stehst jetzt an einem Weg und du hast nur zwei Optionen, links oder rechts. Und jetzt in dieser Atmosphäre wirst du dich entscheiden müssen. Es gibt kein Morgen, es gibt kein Gleich, sondern jetzt wirst du dich entscheiden. Lebe ich mein Leben weiter, so wie ich mein Leben gelebt habe vorher? Oder werde ich mein Leben Gott anvertrauen und ein Leben mit Gott leben? Und ich sagte, Gott, ja, ich gebe mein Leben dir. Natürlich werde ich das tun. Also, weil du schon so heftig zu mir kommst, wie kann man das leugnen? Wie? Ich sagte, das ist so wichtig, Gott zu erleben. Oh, ja, wie kannst du das leugnen? Aber, ich habe auch verstanden, was ist denn, wenn ich aus dieser Atmosphäre trete? Was kommt dann? Ich habe es auch verstanden. Und dann sagte ich Gott, aber, Bedienung, sprich nochmal in so einer Atmosphäre zu mir, dass ich weiß, dass du es wirklich bist und dass ich dann nicht anfange zu zweifeln, weil ich hasse es, Zweifel an irgendwas oder Christen, die links, dann rechts. Dann. Ich habe das gehasst als Kind. Ich mochte das nicht. Wenn Menschen Leben Gott gegeben haben und zwei Wochen später das alte Leben geführt haben. Ich habe so viel gesehen. Ich konnte das nicht ab. Entweder bist du bei Gott oder du bist in der Welt und machst dein Ding. Aber dieses Hin- und Herspringen. Heute bin ich, glaube ich, morgen Party und ich konnte das nicht ab. Also, und das habe ich dann Gott gesagt. Das ist die Voraussetzung. Und was er mir noch alles erklärte, er sagte, ja, Juri, ich rufe dich. Und er sagte mir auch, deine Mutter wäre jetzt errettet, würde ich jetzt kommen. Er hat mir alles in diesem Moment erzählt. Deine Mutter wäre errettet, weil sie Jesus angenommen hat, ihre Sünden sind reingewaschen. Deine, das, also für dich wurde bezahlt, aber das Opfer hast du nicht angenommen, Jesus Christus. Du liebst die Sünden, die an dir hängen. Also diesen Korb der Sünden, den lässt du nicht los. Und deshalb wirst du, wenn du dein Leben so lebst, wie kannst du nicht erlöst werden? Und dann habe ich gesagt, Gott, also sprich dann nochmal zu mir. Und dann auf einmal ging die Wolke so langsam weg. Und ich war trotzdem scharfsinnig, nüchtern und ich habe absolut verstanden, was hier passiert. Und wir waren nüchtern oder ich war nüchtern und die Jungs auch. Und ich fragte, was ist gerade passiert? Habt ihr das mitgekriegt? Keiner wusste was, aber ich hatte Schock. Ich hatte erstmal richtig Schock. Mein Herz hat gepocht, mein Gehirn hat geschlagen. Es ist mir fast alles, das war so heftig. Ich war im panischen Zustand. Ich wusste nicht, wohin. Was war das gerade? War das Gott? Was war das? Oder ich weiß, dass es Gott ist, aber damit ich mich beruhige, fing ich an, mich selber anzulügen. Nein, das war nicht Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Minute später, zwei Minuten später, nein, das war nicht Gott. Das war zu viel Gras geraucht. Das war zu viel Gras geraucht. Hör auf, so viel nachzudenken. Das war nicht Gott, das war Einbildung, das war nicht Gott. Komm runter. Und so ging ich den ganzen Weg und beruhigte mich. Nein, das war nicht Gott, nein, hör auf. Und dann auf einmal, wo wir ins Haus gehen wollten, kam nochmal diese Atmosphäre, eine SMS, bam, auf mich. Und Gott sprach, ich bin dein Gott, dein Vater. Alle Gedanken, alle Zweifel, alle Lügen aus dem Kopf geflohen. Und ich wusste, Gott meint es ernst. Und du kannst ihm nicht entkommen, er meint es ernst. Und ich wusste, er ruft. Okay. Wir setzen uns ins Wohnzimmer und dann fing ich an zu reden. Jungs, das ist das letzte Mal, dass ich mit euch rauche oder geraucht habe jetzt, dass wir zusammen saufen und so weiter. Mein Leben hört damit, also ich höre damit auf, ich gehöre Gott, ich bin sein Diener. Und die gucken mich an, die haben nichts verstanden. Was? Ich gehöre Gott. Und dann war ich da auch nicht mehr länger aufgestanden, habe gesagt, tut mir leid, für wie es halt eben ist, aber ich gehe nach Hause. Und dann bin ich nach Hause gegangen und am nächsten Morgen wache ich auf und denke, was war das? Was war das gestern? Was war das für eine Atmosphäre? Was habe ich da erlebt? Gott hat, was war das? Aber ich wollte die Wahrheit nicht wahrhaben. Ich bin von der Wahrheit immer weggelaufen. Und der zweite Gedanke war, ich will Gras rauchen. Das war der zweite Gedanke. Und ich habe schon meinen Tag geplant mit heute Gras rauchen. Und was passierte? Mein Vater kommt ins Zimmer und sagt, Juri, komm mit, wir fahren nach Bremen. Dort ist eine Konferenz und komm einfach mit. Und ich, wir wollen schwimmen, Ausreden gesucht. Und dann dachte ich, weil ich so eine schlechte Beziehung zu meinen Eltern hatte, dachte ich, ich tue einfach einen Gefallen für meine Eltern und dann lassen sie mich in Ruhe und dann irgendwas Gutes sollte ich denen ja schon tun, dachte ich. Und dann sind wir da hingefahren und dann wurde dort gepredigt. Und wenn Gott kommt mit seiner Arche und die Gemeinde holt und ich dachte, oh mein Gott, und ging ich raus aus der Gemeinde. Und dann ging ich zum Auto und dachte ich, nein, nicht schon wieder. Also ich bin davon gelaufen. Und dann schrieb ich den Jungs und sagte, habt ihr schon was besorgt für heute Abend? Wie sieht's aus? Ja, die Jungs besorgen, die sind schon unterwegs. Heute Abend geht was klar. Ich dachte so, alles klar, ich bin abends da. Nach dieser Konferenz fuhren wir nach Hause und ich schnell zu den Jungs, zack, ins Wohnzimmer. Wieso bist du alleine? Wo sind die anderen? Ja, die besorgen das Zeug, aber das wird heute nichts, weil ist nichts draus geworden und die bleiben auch dort, wo sie sind, in Kloppenburg. Okay, und was machen wir? Hat er vorgeschlagen, wir gehen saufen und zocken. Okay, dann gehen wir. Und das war schon, ich weiß nicht, 11 Uhr, 11:30. Und dann gingen wir los und ich dachte, aber ich muss erstmal nach Hause und aus Höflichkeit schreiben den Eltern, wo ich bin. Nicht, dass die morgen fragen, wo ist Juri? Ich schreibe den mal. Und dann wollte ich mich am Tisch setzen bei uns zu Hause und dann versuchte ich zu schreiben und dann dachte ich, nee, ich gehe lieber nach oben und sag lieber Bescheid. Es kommt besser rüber. Ging ich nach oben, mache ich Tür auf, zack. War eine Bekannte da, die hat bei uns übernachtet. Sie fing an zu reden. Ich da so, ja, ist gut, sag den Eltern, ich bin nicht da. Ich übernachte. Und sie redete weiter und dann spürte ich, wie langsam die Atmosphäre runterkam. Und die wurde dichter, dichter, heftiger, heftiger, heftiger. Und ich spürte Gott ruft mich wieder und er meint es wieder sowas von ernst. Junge. Und der Satan sprach auch sofort. Juri, in der Welt, guck mal, was ich dir bieten kann. Frauen, Drogen, du kannst dich vergnügen, du brauchst keine Rechenschaft abgeben, für nichts musst du dich rechtfertigen, du kannst dein Leben leben, wie du willst. So hat er es präsentiert. Und darauf folgte eine klare Antwort. Dieser Weg führt ins Verderben, letztendlich in die Hölle. Und das war ganz klar. Also, und das Schlimmste war für mich, in dieser Atmosphäre, bekam ich zu spüren, das war vor 15 Jahren. Für mich ist das, als wäre es gestern. Ja? Und das Schlimmste für mich war, in dieser Atmosphäre spürte ich einfach, dass Gott sagt, wenn du heute dein Leben mir nicht anvertraust, so hast du keine Sicherheit, keine Garantie, dass du diese Nacht überlebst. Und das waren nicht irgendwelche Worte. Das war sowas von zu spüren. Das war, ich habe es gelebt. Ich habe das, diese Information habe ich gelebt. Und ich habe es genau verstanden. Riskieren? Nee. Ich habe es genau verstanden. Aber mit der Gnade will ich nicht spielen. Und dann überlegte ich mir, was ist, wenn ich mein Leben doch Gott gebe? Und auf einmal spürte ich ein Beben im Himmel, ein Lobpreis. Dort wurde gefeiert. Ich habe gespürt, wegen diesem Sünder freut sich der ganze Himmel. Wow. Ich spürte diese Freude. Ich habe noch nicht mal Ja gesagt, aber ich spürte diese Freude. Ich spürte diese Freude. Das wartet auf dich. Ich dachte, also Gott ist doch gut. Und das, was ich vorher gesehen habe, das ist nicht wirklich das. Ich habe Gott erlebt. Wow. Und dann? Und dann habe ich gesagt, ich gebe mein Leben Jesus Christus. Und meine Bekannte sagte, okay, und redete weiter. Sie dachte, er meint das nicht ernst. Ich habe gesagt, ich gebe mein Leben Jesus Christus. Und mein Freund wartete unten. Ich ging nach unten hin, sagte, ich bleibe zu Hause. Und blieb zu Hause. Am nächsten Tag bin ich in die Gemeinde gefahren, habe mein Leben Jesus gegeben. Befreit am selben Tag von Drogen, von Zigaretten, von Alkohol, von allem. Jesus hat mich am selben Tag gereinigt und mir ein neues Leben geschenkt. Und dafür danke ich meinem Gott. Das war die beste Entscheidung in meinem Leben. Und das kann ich einfach nur in die Welt rufen und sagen, das wünsche ich jedem. Und vor allem, in welcher Atmosphäre. Wir brauchen diese himmlische Atmosphäre. Denn wenn die Menschen in der Welt diese Atmosphäre spüren, dann fällt es denen schwer, Nein zu sagen. Okay, aber da gehen wir gleich hin. Haben wir noch Zeit? Okay. Ja, das war der erste Teil. Ja, also das hat mein Leben so verändert und die Schüler, die haben nichts mehr wiedererkannt, die Lehrer haben mich nicht mehr wiedererkannt. Aus diesem gewalttätigen, aggressiven wurde ein liebevoller Mensch und er ist nicht mehr so, er droht nicht mehr so. Und dann, wenn man hört, ja, er spricht von Jesus und die halbe Schule hat sich da orientiert. Und dann standen Leute um mich herum und die haben gespottet, aber ich war so überfüllt mit seiner Liebe. Mir war das, ich konnte die umarmen und küssen diese Menschen, weil, also das hat mir nichts, das war Gottes Liebe um mich herum und er hat mich geschützt und so. Ja. Okay. Gut. So. Und dann, eine Zeit lang später, ja, also, ich war in einer Gemeinde, dann habe ich Conny geheiratet. Und mein Hunger nach Gott wuchs. Ich wollte mehr und ich habe Gott gesucht. Und irgendwie war das mir alles zu wenig. Bis eines Tages Gott mir erklärte, willst du mehr und tiefer gehen? Dann folge mir nach und sei mir gehorsam. Und ich werde dich leiten. Das bedeutete für mich und meine Frau, Gemeinde und den Ort zu verlassen. Am Anfang war es schwer und ich schaute einfach nur auf Christus und suchte ihn. Ich war ganz nah an seiner Brust und ich suchte, weil das war eine neue Etappe in meinem Leben, in unserem Leben. Und ich habe sein Angesicht gesucht und er sagte, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Aber ich habe keine Gemeinde, ich bin bei dir. Einige Menschen, die eng zu mir standen, mit denen ich sehr eng befreundet war, die sprachen zu mir und meiner Frau, ihr werdet ohne Gemeinde in ein tiefes Loch fallen und in die Welt gehen. Letztendlich werdet ihr Gott verlassen. Über uns wurden Prophezeiungen, ich nenne das Flüche, ausgesprochen und solche Sachen. Und jetzt müsst ihr bis zum Ende zuhören. Ich verstehe nicht, braucht man die Gemeinde, damit man nicht von Gott geht, oder braucht man vielmehr Gott und seinen Geist, damit man nicht von Gott geht? Unterschied. Ist man der Kirche treu, heißt das automatisch, wir sind Gott treu? Nein. Das ist auch ein Unterschied. Versuch mich bitte richtig zu verstehen. Ich habe mein Leben nicht dir gegeben, nicht dir und nicht dir. Mein Leben habe ich Christus gegeben. Das ist ein Unterschied. Gott hat mich gerufen. Nicht der Mensch hat mich gerufen. Der Mensch hatte mich mal gerufen, aber das ging hier rein, da raus. Wenn Gott dich ruft, dann bist du ganz schnell bei ihm. Gott hat zu mir gesprochen und nicht der Mensch. Und das ist das. Und das ist der Punkt. Und wieso rede ich so? Weil es Kirchen gibt, es gibt Sekten, es gibt christliche Glaubensrichtungen, es gibt verschiedene Dominationen christlicher Religionsgemeinschaft. Und was dort passiert, im Namen Jesus Christus, dort sind viele Menschen, die Gott nicht kennen, aber dafür ist was anderes wichtig. Die Besuche in die Kirche und die Mitgliedschaft ist absolut das Wichtigste. Beziehung zu Gott, das wird ignoriert oder überhaupt nicht für wichtig gehalten. Hauptsache, du bezahlst dein Zehntel. Oder und versuch ja nicht gegen das System anzugehen, so wirst du gleich ausgeschlossen. Wieso so viele Richtungen? Wieso passiert das? Wieso gibt es so viele Richtungen, so viele Dominationen und christlicher, die glauben daran, die glauben daran und alles so, alles führt in verschiedene Richtungen. Wieso ist das nicht eins, wie damals Apostelgeschichte? Wieso? Global gesehen, wir reden von global gesehen. Es ist so momentan, die Signale und die Anweisungen und die Befehle, was zu tun ist oder was nicht zu tun ist, das kommt vom Fuß. Richtig? Nein, vom Haupt. Ja? Die Signale, was zu tun ist, was nicht zu tun ist, das kommt vom Haupt und nicht vom Leib und nicht von der Hand und nicht vom Fuß und nicht von anderem Fuß oder... Versteht ihr? Sondern die Signale und die Befehle kommen vom Haupt, der Christus ist. Siehe Apostelgeschichte. Was war in der Apostelgeschichte so besonders? Einigkeit. Das war aber nur, weil Christus Haupt dieser Gemeinde war zu der Zeit. Die waren alle mit dem Haupt connected. Mit dem Haupt. Und dann, wenn das geschehen ist, wenn man mit dem Haupt connected ist, dann kommt Harmonie und Einigkeit. Und so lange braucht die Gemeinde diesen Prozess, bis wir endlich verstehen, auf die anderen zu schauen und auf die zu schauen und auf die zu schauen, sondern wir alle, dass wir von Gott abhängig sind und ihn suchen sollten. Sein Angesicht und durch seinen Geist. Okay, dazu kommen wir später. Wenn du deinen Gott nicht gut kennst, dann kann man dich lenken und mit dir tun, was man will. Mit dir kann man alles machen, was man will. Man kann dir irgendwas erzählen und irgendwann mal glaubst du es. Wenn du 10-mal sagst, oben ist unten, wenn du 10-mal hörst, dass man zu dir sagt, oben ist unten und unten ist oben oder schwarz ist weiß, weiß ist schwarz, dann glaubst du irgendwann mal dran, weil man hört und der Mensch ist so geschaffen. Wir bestehen aus Informationen. Was wir hören, das bildet uns den Menschen. Und das, was wir hören, in das verwandeln wir uns auch. Und wenn du deinen Gott nicht gut genug kennst, so kann man dich als Person, man kann deine Freiheit versklaven, man kann dich kontrollieren, über dein Leben entscheiden, über dich herrschen letztendlich. Worüber rede ich? Globales, weltweites Problem, was die Kirche sich nennt und den Namen Gottes trägt. Ich rede nicht gegen Menschen. Ich rede gegen diesen Geist der Religion, der Manipulation und der Kontrolle. Ich rede gegen diesen Geist, der letztendlich Jesus Christus gekreuzigt hat. Gegen den rede ich. Also, dass wir gleich verstehen, wo es hingeht. Weil wer hat Jesus gekreuzigt? Welcher Geist war das? Das war dieser Geist der Religion. Und wir wissen, was da passiert ist. Vielen Menschen ist wichtiger, dass man bloß in die Kirche geht oder in die Versammlung. Dass man sie bloß nicht verlässt. Anstatt man sich darum zu kümmert, dass die Menschen den Weg zu Gott finden, den Anschluss zu Gott finden und dann weiter zu Gott gehen. Oder überhaupt, dass die Menschen überhaupt den Weg zu Gott finden. Und was tut man dann, damit die Menschen die Gemeinde nicht verlassen? Man manipuliert, man macht ein absolutes falsches Bild von Gott. Wenn du von der Gemeinde gehst, so wird das Gott dir nie verzeihen und, solche Sachen. Man kontrolliert den Menschen mit der Angst. Wenn dein Geist stark ist, so blickst du mehr durch. Und weißt du, was dann passiert? Du wirst schlauer. Und dadurch verstehst du, was hier passiert. Und du wirst für manche eine Gefahr. In Matthäus 16, von 11 bis 12, da spricht Jesus von der Lehre der Pharisäer, von dem Sauerteig. Der hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Hütet euch, oder wollen wir das einmal kurz lesen? Matthäus 16. Matthäus 16, 11 bis 12. Wie, versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch spreche? Als ich sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und da verstanden sie, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig des Brotes hüten, sondern von der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Von der Lehre, von den Informationen, was sie beibringen, denn das versklavt den Menschen. Hütet euch davon. Hütet euch davon, wer in dein Leben spricht. Wem erlaubst du in dein Leben zu sprechen? Besonders in dieser letzten Zeit, wo so viel Informationsfluss ist. Denn wenn du dein Leben den Menschen mehr anvertraust als Gott, wenn du ihre Meinung höher achtest als Gottes Meinung, wenn du ihnen mehr gehorchst als Gott, wenn du auf die Menschen hoffst, anstatt auf Gott, so kommt Fluch in dein Leben. Jeremia 17,5. Gesegnet aber ist der Mann. Also Jeremia 17,5-8. So spricht der Herr. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch auf seinen Arm hält, mit seinem Herzen vom Herrn abweicht. In der anderen Übersetzung heißt es, auf schwaches Fleisch sich stützt. Der wird wie ein Strauch in der Wüste sein und wird den zukünftigen Trost nicht sehen, sondern wird in der Dürre bleiben, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, in dem niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Wenn die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte, übernatürliche Versorgung, ohne Aufhören in einem, das ist unmöglich. Wie bringt man in einem dürren Jahr Früchte permanent? Das ist übernatürlich. Und schaut mal. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Pastor verlässt. Steht da so? Nein. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf die Gemeinde verlässt. Steht da so? Nein. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf die Priester verlässt. Steht da so? Nein. Also, die erste Quelle soll der Herr sein. Aber da wird doch manch einer sagen, die Gemeinde ist wichtig. Ja, nein. Wieso? Du brauchst den Christus, der in der Gemeinde wohnt. Das ist ein Unterschied. Ich brauche den Christus, der in dir wohnt, der in dir wohnt, der in dir wohnt, der in dir wohnt, der in dir wohnt. Diesen Christus brauche ich. Und das verbindet uns als Gemeinde. Da, wo Christus wohnt, da will ich sein. Oh, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will immer die erste Quelle sein für uns. Die erste Quelle. Wenn wir was haben, die erste Quelle. Nicht die zweite, nicht die dritte. Die erste Quelle, unser Grund will er sein, unser Grund, unser Boden, worauf wir stehen und bauen und nicht auf Menschenmeinungen bauen oder irgendwelchen Organisationen, sondern auf seinem Grund, er als das Fundament, dazu kommen wir gleich. Er möchte alles, alles, absolut alles für dich sein. Und wieso sind wir fehlerhaft, machen Fehler, sündigen, dementsprechend nicht vollkommen sind? Das ist auch sein Plan. Weil er uns von sich selbst abhängig gemacht hat. Und das beginnt damit, du kannst nicht zu Gott kommen, ohne Gott. Du mit deinen gerechten Werken, das ist nichts. Dadurch wirst du nicht gerecht mit deinen Werken, sondern durch den Glauben an Christus. Das bedeutet, nur durch Christus komme ich zum Vater. Ich brauche Gott, um zu Gott zu kommen. Ich brauche Jesus Christus, um zu Gott zu kommen. Und anders geht es nicht. Und da hat er uns schon abhängig, vollkommen abhängig von ihm gemacht. In der ganzen Menschheitsgeschichte sind wir vollkommen abhängig. Von ihm abhängig und auf unsere eigene Faust kann man nichts erreichen. Oh Gott, schau mal. So, jetzt ist das Gericht gekommen und ich bin voll gerecht, weil schau mal meine Werke an, guck mal, wie toll ich bin und das und das und das. Und er sagt, wo ist Jesus in dir? Wo ist die Erlösung? Ah, wisst ihr, was Gott mir mal gesagt hat? Du wirst nichts mitnehmen, aber die Schuld wirst du mitnehmen. In den Tod nimmst du die Schuld. Und wenn du das vorher nicht begleichst, wenn du das nicht klärst, solange du lebst, dann nimmst du die Schuld mit. Und das ist das, wovon ich spreche. Ich habe mir das nicht irgendwo rausgelesen oder sonstiges. Ich rede darüber so, weil ich das erlebt habe. Und ich habe vieles gesehen, wo man die Hoffnung, wo man das einfach dreht. Wo ist Gott? Und wenn wir sagen, der Heilige Geist wirke, aber wenn wir ihm keinen Raum geben, so können wir tun, was wir wollen. Also, ein Freund von mir, er war auch in der Gemeinde damals, in einer Kirche mit mir. Und er war Jugendleiter und hat sogar gepredigt und von Jesus erzählt. 3 Jahre etwa oder sogar 4. Und dann eines Tages war er nicht mehr da. Boom, weg. Ich habe ihn kontaktiert. Lass uns mal treffen. Lass uns mal reden. Was ist passiert? Haben wir uns getroffen. Und dann sagte ich, wieso, was hast du gemacht? Was ist passiert? Und er sagte, ja, ich brauche das nicht. Wieso, was ist los? Wer ist Jesus überhaupt für dich? Niemand. Und ob es einen Gott gibt, weiß ich nicht. Und da war ich geschockt. Da war ich so geschockt. Weil man kann sich so täuschen. Ich habe ihn gesehen und ich dachte, er kennt. Oder er hat ein Fundament. Aber das war nur irgendwie eine Show, weil kein Fundament und keine Beziehung zu Gott gehabt und auch nicht Gott erlebte. Das war alles oberflächlich. Und das meine ich, man kann 20 Jahre irgendwo hingehen und trotzdem die Errettung nicht bekommen. Menschen haben was gemacht, als 2008 die Krise passiert ist. Die sind aus dem Fenster gestürzt in den Tod. Wieso? Weil das Bankkonto leer wurde. Wieso? Weil das ihr Fundament war. Und jetzt ist der weg vom Boden und die haben keinen Sinn mehr im Leben. Zack, weg vom Leben. Aber die sind da runtergestürzt, weil das Geld für sie alles war, das Fundament. Und die sahen keinen Sinn mehr. Und Christus sollte das Fundament sein. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten an dem Haus, stürzte es doch nicht ein, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten an dem Haus, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Sturm wird kommen, Unwetter wird kommen, Flut wird kommen, Frage der Zeit. In jedes Menschenleben, das passiert nun mal, so ist das Leben. Aber wer ist das Fundament, der das Ganze hält? Ich sag's euch, hätte ich mein Leben Gott nicht gegeben, ich wäre einer der schlimmsten Sünder. Das kann ich sagen, wenn ich am Leben wäre. Meine Frau und ich, wir waren mal im Harz und sind spazieren gegangen und haben einen Baum gesehen. Der war vom Durchmesser 1,50 Meter und lag am Boden und die Wurzeln standen so hoch. Und als wir uns das genauer anschauten, stellten wir fest, die Wurzeln waren flach. Und das war der Grund, wieso der Baum umstürzte. Das war der Grund. Und das ist der Grund, warum man nicht die Wurzeln in Christus tiefer setzt, tiefer geht. Je tiefer man geht, umso mehr kann man aushalten in diesem Leben. Standhaftigkeit. Hochhäuser, diese 200 Meter, 800 Meter. Es ist so, es gibt eine Regel. Je höher man die Häuser bauen möchte, umso tiefer sollte man das Fundament legen. Je höher man die Häuser bauen möchte, umso tiefer das Fundament. Das bedeutet, umso tiefer du mit Christus gehst, je nachdem, wie tief das Fundament ist, dementsprechend wird Gott dir die Dinge anvertrauen. Das hat alles was mit dem Fundament zu tun. Was kann dich trennen von Gott? Ja, würde man erstmal meinen, ja, gar nichts. Aber ich möchte etwas erzählen. Ja, es kann was von Gott. Uns kann alles von Gott trennen, wenn wir es zulassen. Und es hat was mit unserem Herzen zu tun. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Meine Frau und ich, wir suchen schon seit langem ein Haus zu kaufen. Und das klappt gar nicht. Und eines Tages hatten wir etwas gefunden und wir haben Angebot abgegeben. Und das war so toll, wir waren so begeistert und wir dachten, ah Gott, dein Wille. Und dann auf einmal sagte der Makler, Herr Rommel, es wurde weit, weitaus mehr geboten. Vergessen Sie es, oder Sie müssen richtig viel also bieten. Und das war nicht in meinem Budget drin. Und ich war in der Zeit auf Montage. Ich ging raus und habe mit Gott geredet und zwar schon so hart, ne? Was das soll? Wir suchen schon über 3 Jahren und da passiert nichts. Und jetzt hier, ich bin doch dein Kind, ich habe doch dieses Privileg. Ist doch so. Aber wieso kriege ich es nicht? Und ich war enttäuscht. Und das hat mir richtig weh, weil wir liebten das Haus. Das hat uns sehr gefallen. Und irgendwann kam Natalia zu uns und sagte, ich habe es ihr erzählt. Und sie sagte, ach Juri, weißt du, was man da macht? In diesem Schmerz und in diesem Leid musst du ins Zimmer gehen und Gott preisen und loben. Und ich, große Augen, im Herzen wusste ich, das ist die Wahrheit. Aber als ich in mein Herz geschaut habe, habe ich verstanden, ich kann Gott gar nicht preisen, weil ich schon vergiftet war von meiner Verbitterung. Und dieser Prozess des Verderbens im Herzen hat begonnen. Und ich wusste, und dann fiel mir auch auf, dass ich das unbedingt beseitigen muss, weil das ist wie Gift. Es vergiftet nicht nur mich, sondern alles andere und diese Verbitterung. Und ich habe verstanden, ich muss davon loskommen, weil ich kann auch nicht mal Gott die Ehre geben. Und Gott hat mich befreit. Ich habe es verstanden, ich habe mich gedemütigt, Gott hat mich befreit. Und ich habe gesagt, Gott, egal was passiert, ich möchte dich nicht beschuldigen, weil deine Wege sind besser. Deine Wege sind besser und alles passiert zum Wohl denen, die auf dich hoffen. Also entweder hoffe ich auf dich oder nicht. Und dann, jetzt vom Kurzen, in dieser Woche, nein, wir haben kein Haus, also noch nicht. In dieser Woche jetzt, vor ein paar Tagen, haben wir wieder ein Haus gesehen. Hin. Und wir waren die Einzigen. Und wir waren begeistert. Und ich rufe an und mache und kalkuliere alles und so weiter. Und die Zinsen sind hochgegangen. Und dann sagt mir der Finanzberater, das geht nicht. Also, was heißt das geht nicht? Sie sind 350 Euro über Budget. Also das für uns hieß es absolut, das geht nicht. Aber wisst ihr was? Diesmal konnte ich Gott preisen mit diesem Schmerzen. Ich konnte Gott loben unter Tränen. Und ich habe verstanden, alles, was passiert, das passiert uns zum Guten. Denn manchmal wissen wir nicht, was im Herzen ist. Und dann fragt Gott, wie oft wirst du zulassen, dass ich an deinem Herzen arbeiten darf? Denn oft tut es weh. Oft wollen wir es nicht, irgendwas einzusehen oder uns zu korrigieren, entschuldigen oder sowas. Das ist ja, wie oft, fragt er mich, willst du oder lässt du es zu, dass ich an deinem Herzen arbeiten darf? Wie oft lässt du zu, dass ich dich zurechtweisen darf, beziehungsweise korrigieren darf? Dass du auch ein offenes Ohr hast und auch Interesse daran hast, was Gott mir zu sagen hat, wo er mich korrigieren möchte. Und wie oft wirst du, willst du dich demütigen vor mir? Denn Stolz kommt unauffällig und wir bemerken es manchmal nicht, aber jeden Tag sollte man sich demütigen vor Gott. Alle Probleme, alle Probleme in dieser Welt, also Krieg, Hungersnot, Gewalt, Raub, Mord und so weiter, das hat alles mit dem Herzen zu tun. Es kommt aus dem Herzen, das ist das Problem. Diese Probleme kommen aus dem Herzen. Und wenn unser Herz rein wäre, dann würde das ganz anders aussehen auf dieser Erde. Und kennt ihr diese Sprüche unter Menschen, wenn die sagen, wenn die sich was erzählen und dann, ja, was soll ich machen? Und dann sagt sie, hör auf dein Herz. Kennt ihr sowas? Hör auf dein Herz, was sagt dir dein Herz? Und das, was dein Herz dir sagt, das tue. Und ich sage, das tue bitte nicht, wenn es nicht rein ist. Okay? Wenn es rein ist, ist ein anderes. Ist das anders. Aber wenn es nicht rein ist, was ist da drin im Herzen? Was hat Jesus gesagt? Mord, Ehebruch, Hurerei und diese ganzen Sachen. So vieles ist im Herzen, wenn man das nicht reinigen lässt. Und dann verfolgt man irgendwelche Ziele und geht man irgendwelche Wege und hat man irgendwelche Motive. Aber wir lassen uns von unserem Herzen lenken, deshalb achtet drauf. Okay? Wow, ich bin schon am Ende. Und so, was passiert? Gott formt die Braut Jesu. Gott formt die Braut Jesu. Es ist ein Prozess. Sie wird weiser, sie wird klüger. Es ist alles das Werk des Heiligen Geistes an unserem Herzen. Es geht tatsächlich um unser Herz. Und wegen unserem Herzen musste diese Erde entstehen und alles drumherum. Lass uns Gott die Ehre geben, weil er ist gut. Die Gemeinde braucht Prozess. Er kann sich keine Gemeinde schaffen. Bam, die ist voll da. Wisst ihr, dieser Prozess, in diesem Prozess wird die Gemeinde geformt, deshalb hat er Zeit gemacht. Er schafft sich die Gemeinde und wir leben diesen Prozess. Ja. Lass uns Gott die Ehre geben. Und also ich fasse nochmal kurz zusammen, weil ich habe viele Punkte erwähnt, nicht, dass man so ein bisschen durcheinander kommt. Also mir war wichtig, dass man sicher ist in sich selber, wer mein Fundament ist und wer leitet mich, mein Leben. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das Fundament. Okay. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du deine Braut so sehr liebst. Du kämpfst, du ringst jeden Tag um sie. Du tust und setzt alles dafür, dass sie stärker wird, schöner wird, weiser wird. Ich danke dir. Ich danke dir, dass wir diesen Prozess gehen dürfen. Durch Leid und Schmerz werden wir vieles erfahren. Durch Leid und Schmerz werden wir weiser. Das eine ohne dem anderen funktioniert nicht. Ohne Leid kannst du keinen Genuss verstehen. Ich danke dir, Vater, für alles, was du tust. Und alles ist, absolut alles, ist in deiner Kontrolle. Absolut. Dafür geben wir dir die Ehre. Halleluja. Amen.